Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Unsere Themen heute: Neues Dokument aus dem Vatikan zu künstlicher Intelligenz. Das Dokument sieht darin zugleich Chancen und Gefahren. Und der Vatikan wird Anfang Februar einen Gipfel über die Rechte von Kindern veranstalten. Herzlich willkommen bei unserem Mikrofon, begrüßt Sie sehr herzlich Stefan von Kempis. Zwei wichtige Vatikanbehörden, nämlich die für Glaubenslehre und die für Kultur und Bildung, haben ein gemeinsames Dokument vorgestellt mit dem Titel Antiqua et Nova, Note über die Beziehung zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz. Das Dokument soll vor allem katholischen Institutionen, aber auch der Menschheit als Ganzes, Orientierungshilfe geben für die ethische Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz, kurz KI. Das sagt uns der Sekretär der Vatikanischen Kulturbehörde in einem Interview.
Dieses Dokument fasst eine Reihe von Überlegungen zusammen, die sich in den letzten Jahren organisch entwickelt haben. Es versucht, den Menschen einige Perspektiven aufzuzeigen, von denen aus sie beginnen können, kritisch über KI und ihren potenziellen Nutzen für die Gesellschaft nachzudenken. Außerdem geht es darum, dann die Menschen ein wenig darauf aufmerksam zu machen, worüber wir nachdenken müssen, um sicherzustellen, dass wir nicht versehentlich etwas schaffen oder zulassen, dass etwas geschaffen wird, was der Menschheit und der Gesellschaft schaden könnte. Dabei gehe es darum, einen ausgewogenen Ansatz zum Thema zu bieten, erläutert Tai. Ohne künstliche Intelligenz zu verteufeln oder als einzige Möglichkeit zur Rettung der Menschheit zu stilisieren, würden in dem Dokument Fragen behandelt, über die jeder schon einmal nachgedacht habe.
Issues about the future of work, about war, about deepfakes.
Fragen zur Zukunft der Arbeit, zum Krieg, zu Deepfakes, zur Ungleichheit. Aber wenn wir uns mit diesen Themen befassen, versuchen wir auch, uns auf eine grundlegendere Frage zu konzentrieren, nämlich die anthropologische Frage, also was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ein Teil der Frage, die gestellt werden müsse, sei gerade auch die, was gut für die Menschheit sei und das menschliche Wohlbefinden fördere.
That is a form of intelligence which machines can't really replace.
Das ist eine Form von Intelligenz, die Maschinen nicht wirklich ersetzen können. Mit dem Dokument reagiere der Vatikan auf Fragen von verschiedenen Interessensvertretern und Vereinigungen, die sich eine Leitlinie im Umgang mit KI wünschten, darunter auch Pädagogen und Bischöfe auf Ad Limina besuchen, berichtet Teig.
And that's where I think particularly issues that
meiner Meinung nach tauchen in diesem Dokument vor allem Fragen auf, die sich auf das Risiko einer zunehmenden Ungleichheit durch KI beziehen. Man kann das ganz allgemein an der Verteilung dessen sehen, was mit der Digitalisierung passiert ist, die zu einer Zunahme einer sehr kleinen Zahl außerordentlich reicher Menschen geführt hat. Diese verfügen über außerordentlich viel Macht, für die sie nicht unbedingt gegenüber anderen Institutionen rechenschaftspflichtig sind. Wie können wir also sicherstellen, dass dies nicht dazu führt, dass die Einheit der Menschheitsfamilie, die nicht nur eine wirtschaftliche Einheit ist, sondern auch den Zugang zu Macht und Informationen bedeutet, zerbrochen wird? Das Dokument erinnere daher auch diejenigen, die für die Entwicklung und Planung von künstlicher Intelligenz arbeiteten, an ihre Verantwortung, ebenso wie diejenigen, die künstliche Intelligenz selbst nutzten. Jeder Einzelne sollte sich Gedanken darüber machen, inwieweit er oder sie selbst verantwortlich ist, und zwar auf der Ebene des Nutzers. Werde ich anfangen, Inhalte zu teilen, von denen ich weiß, dass sie zweifelhaft sind, von denen ich weiß, dass sie Hass provozieren sollen? Ich muss die persönliche Verantwortung dafür übernehmen, wie ich KI nutze und was ich damit mache. So Paul Tai, der Sekretär des Kulturdikasteriums zur Beziehung zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz. Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Papst Franziskus hat für den 3. Februar einen internationalen Gipfel über die Rechte von Kindern einberufen. Die Veranstaltung hat den Titel »Lasst sie uns lieben und beschützen. Sie wird vom päpstlichen Komitee für den Weltkindertag koordiniert und bringt Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft im Vatikan zusammen. An diesem Dienstag wurde der Gipfel im Vatikan vorgestellt.
Der Organisator Pater Enzo Fortunato betonte bei der Vorstellung des Gipfels, dass die Veranstaltung das Ergebnis einer intensiven Teamarbeit sei. Der Prozess begann mit einem ersten Treffen, bei dem 7000 Kinder in der Audienzhalle über ihre Träume und Hoffnungen sprachen. Daraus entwickelte sich unter anderem das in italienischer Sprache erhältliche Werk Enzyklika der Kinder mit einem Vorwort von Papst Franziskus sowie der erste Weltkindertag. Nun hat Papst Franziskus uns eingeladen, den Weltkindertag mit einem Moment intensiver Reflexion zu verbinden. Dieser Moment soll sich nicht nur mit theologischen, sondern auch mit sozialen und wirtschaftlichen Aspekten der Kinderrechte befassen. Das sagte Pater Fortunato bei der Pressekonferenz im Vatikan. Der Gipfel wird in den Vatikanischen Museen mit zwei abendlichen Veranstaltungen beginnen, die auch einen Besuch der Sixtinischen Kapelle umfassen. Am 4. Februar folgt ein intensiver Diskussionstag im Apostolischen Palast, unter anderem in der Sala Clementina und im Konsistoriumssaal. Besonders im Fokus stehen zwei Panels: die Rechte der Kinder weltweit und der Zugang zu Ressourcen für Kinder. Der Papst wird das Treffen mit einer Ansprache eröffnen und dann den Tag auch mit seinen Überlegungen beenden. Weitere Details werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Der Gipfel werde am Schluss ein Dokument verfassen und dieses im Laufe des Jahres mit Bischofskonferenzen und anderen Institutionen besprechen, hieß es weiter. Hochrangige Persönlichkeiten werden diese Themen beleuchten, darunter Königin Rania von Jordanien, Sheikha Musa bin Nasser, Präsidentin der Qatar Foundation for Education, Science and Community Development, sowie Antonio Tajani, Italiens Außenminister, und der ehemalige Eurochef Mario Draghi. Die Kinder sind die wahren Wächter der Zukunft. Wir haben die heilige Pflicht, diesen zerbrechlichen Nachwuchs zu schützen. 2024 ist eines der schlimmsten Jahre in der Geschichte für Kinder, die in Ländern leben, in denen Krieg herrscht, gewesen. Das sagte bei der Pressekonferenz im Vatikan Angelo Chiorazzo, Gründer des Hilfswerks Auxilium. Die Ungleichheit zwischen der immer reicheren und der immer ärmeren Welt sei für alle sichtbar, fügte er hinzu. Die Umverteilung von Nahrungsmitteln werde eines der zentralen Themen des Gipfels sein. Pater Fortunato erinnerte eindringlich an die dramatische Lage vieler Kinder. Jeden Tag sterben 14.000 Kinder an vermeidbaren Ursachen wie Hunger, heilbaren Krankheiten, Gewalt oder Missbrauch. Millionen von Kindern leiden weiterhin unter einem Leben ohne Hoffnung, während die Welt immense Fortschritte in Technologie und Wirtschaft feiert. Diese Realität mache den Gipfel so dringend notwendig, denn sie stelle die Menschheit vor einer grundlegenden Frage: Welche Zukunft wollen wir für unsere Kinder? Wenn wir nicht in der Lage sind, die Grundrechte der Schwächsten zu garantieren, müssen wir uns dringend fragen, was wir tun können, um das zu ändern. Papst Franziskus engagierte sich seit Jahren intensiv für die Rechte der Kinder, wurde bei der Pressekonferenz im Vatikan hervorgehoben. Mit der Einführung des Weltkindertages habe er ein Zeichen gesetzt, das über religiöse Grenzen hinausreiche. Der nun anberaumte Gipfel solle diesen Einsatz weiter vertiefen und eine internationale Allianz für Kinderrechte fördern. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Und jetzt werfen wir zusammen noch einen Blick auf die Nachrichten vom Tag. Indien. Im zentralindischen Bundesstaat Chhattisgarh eskaliert die Gewalt gegen Christen. Am Tag der Republik, dem 26. Januar, wurden 7 Christen in 2 getrennten Vorfällen verhaftet. Zuvor waren sie von Mitgliedern der radikalen Hindu-Gruppe BD, der illegalen Bekehrung, beschuldigt worden. Laut dem Präsidenten des christlichen Forums von Chhattisgarh, Arun Panalai, ereignete sich ein Angriff in Mova nahe der Landeshauptstadt Repur. Während Christen nach dem Sonntagsgottesdienst an einer Feier zum Hissen der Nationalflagge teilnahmen, griffen die Hardliner die Gläubigen an und erstatteten Anzeige wegen vermeintlicher Zwangskonversion. Die Christen wurden daraufhin von der Polizei festgenommen und unter dem Antikonversionsgesetz angeklagt. Die Lage in Chhattisgarh hat sich für Christen in den letzten Jahren stetig verschärft. Der Missbrauchsskandal am Berliner Canisius-Kolleg hat vor genau 15 Jahren die deutsche Öffentlichkeit erschüttert. Doch die Schule hat den Umgang mit den Vorfällen als Verpflichtung begriffen und daraus Konsequenzen gezogen, betont der Schulleiter Jan Bernhard im Interview mit dem Kölner Domradio.
Also ich glaube und wir glauben hier, dass dieser Schritt ganz, ganz wichtig gewesen ist, sowohl für uns als Schule mit Blick auf die Aufarbeitung unserer Schulgeschichte, aber eben noch viel wichtiger mit Blick auf die Präventionsarbeit und ganz allgemein die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, die vielen pädagogischen Herausforderungen, die dazugehören. Dieses Interview ist insofern ein Wendepunkt, weil Schule und eben alle Bereiche, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, seitdem viel, viel, viel stärker oder vielleicht zum ersten Mal einen Fokus darauf haben, dass eben bestimmte Themen nicht nur zu bedenken sind, sondern auch ganz konkret anzusprechen sind, zu behandeln sind in unserer Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern, die wir hier eben haben. Deshalb ist es ein ganz zentraler Moment eigentlich.
Und auch immer wieder wird in der Schule über den Missbrauchsskandal gesprochen. Ist das ein Thema unter Eltern, Schülerinnen, Schülern?
Es ist ein Thema. Wir merken, dass das Wissen so ein bisschen verloren geht. Also wir haben auch Eltern hier, wir haben auch Schülerinnen und Schüler hier, die verbinden jetzt mit dem Canisius-Kleg diesen Missbrauch nicht oder auch das Jahr 2010 mit dem Beginn der Aufarbeitung gar nicht. Aber da sind durchaus Kenntnisse da und es sind bei den Eltern natürlich mehr als bei den Schülerinnen und Schülern eben auch viel Wissen darüber da, dass wir das aktiv sozusagen bearbeitet haben damals und immer noch ganz klar auf unserer Agenda haben, diese Frage. Wir haben auf unserer Homepage Informationen dazu und betten das eben alles auch in den Rahmen unseres Präventionskonzeptes immer mit ein. Deswegen sind wir da sehr klar und transparent, glaube ich, und das ist uns auch schon wichtig, weil das Canisius eben damit in Verbindung gebracht wird.
Prävention haben Sie angesprochen. Was tun Sie dafür, dass solche Vorfälle heutzutage nicht mehr vorkommen?
Das sind sozusagen zwei Perspektiven, glaube ich. Für die Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern haben wir uns ein Präventionskonzept gegeben, damals eben erarbeitet nach dem Jahr 2010 und auch schon davor damit begonnen, wo wir für jede Klassenstufe mit einem Schwerpunkt eben in eine Präventionsthematik reingehen. Und diese Fragestellung sexueller Missbrauch, Verhinderung von Missbrauch gehört unbedingt auch dazu. Ziel von aller Präventionsarbeit ist es ja, die Schülerinnen und Schüler, die Kinder, die hier sind, eben zu stärken. Zu stärken darin, Themen anzusprechen, sich Hilfe zu holen, sich Unterstützung zu holen. Und dafür muss informiert werden. Dafür muss man ins Gespräch gehen. Man muss eben arbeiten. Ja, was sind die Grenzen, die eben Erwachsene zu beachten haben? Was sind aber auch die Grenzen, die ihr untereinander zu beachten habt im täglichen Umgang miteinander, weil die Präventionsthematik ja eine ganz, ganz breite Fragestellung ist. Und das muss unbedingt sein. Mit Blick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden auch verpflichtende Präventionsschulungen für alle statt, wenn man hier anfängt zu arbeiten. Es geht um das Vorbringen des polizeilichen Führungszeugnisses und wir haben ein Schutz- und Präventionskonzept, das Teil unserer Dienstvereinbarung ist und da werden eben alle, die hier tätig sind, eben drauf festgemacht. Ja, das sind die Regeln, an die du dich zu halten hast und das ist uns eben wichtig, dass wir das als Schulgemeinschaft auch so durchführen und behandeln.
Vor 15 Jahren war die Öffentlichmachung dieser Missbrauchstaten ein großer Skandal für Ihre Schule. Hat das dem Image geschadet? Sind Anmeldungen zurückgegangen?
Ich würde sagen, das ist die Art und Weise, wie man hier damit umgegangen ist. Die Schulgemeinschaft der Jesuitenorden als Träger der Schule hat dazu geführt, dass eben dieser Schaden da verhindert worden ist, weil man transparent klar war, die Sachen benannt hat und eben immer noch benennt und von vornherein auch immer kommuniziert hat nach außen und das auch aktiv so durchgeführt hat, welche Konsequenzen müssen wir daraus ziehen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt an dieser Stelle. Und dass diese Schule eben weiterhin, glaube ich, gut existiert, hängt ganz viel damit zusammen, dass wir das auch weiterhin als unsere Verpflichtung wahrnehmen, was da 2010 passiert ist.
Also die Anmeldungen sind nicht zurückgegangen?
Nein.
Das Canisius-Kolleg feiert dann in diesem Jahr den 100. Geburtstag. Spielt da auch der Missbrauchsskandal eine Rolle oder wollen Sie das trennen bewusst?
Also es gehört zur Schulgeschichte dazu und da besteht auch gar kein Zweifel und deswegen arbeiten wir mit unseren Schülerinnen und Schülern, haben auch ganz konkret tatsächlich mit der gesamten Schulgemeinschaft jetzt gerade im Januar dazu gearbeitet. Aber es ist eben für uns eine Frage, die für uns nach innen ganz zentral ist, weil es eben Teil unseres Selbstverständnisses als ja pädagogischer Ort ist, als Herausforderung, die da ist. Und deswegen passieren eben schon ganz viele Sachen. Aber eben immer in dem größeren Rahmen des Präventionskonzeptes, weil es unsinnig wäre jetzt zu sagen, wir werden 100 Jahre alt, jetzt holen wir es wieder vor, sondern das ist ja eine jährliche Herausforderung, es ist eine tägliche Herausforderung der pädagogischen Arbeit. Und es steht eben in einem breiten Kontext von Präventionsmaßnahmen immer unter der großen Frage, wie gehen wir miteinander um, wo sind die Grenzen zwischen Schülerinnen und Schülern, zwischen Erwachsenen und Schülern, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Und die Frage ist sozusagen viel allgemeiner, als dass man es jetzt auf 100 Jahre verkürzen könnte.
Simbabwe hat mit der Unterzeichnung eines neuen Gesetzes am 31. Dezember des letzten Jahres die Todesstrafe offiziell abgeschafft.
Fast 20 Jahre nach der letzten Hinrichtung hat Simbabwe die Todesstrafe endgültig abgeschafft. Präsident Emmerson Mnangagwa unterzeichnete am 31. Dezember 2024 das entsprechende Gesetz. Er beendete damit eine Praxis, die seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1980 mindestens 79 Menschen das Leben gekostet hatte. Simbabwe reiht sich nun in eine wachsende Liste afrikanischer Staaten ein, die die Todesstrafe nicht mehr anwenden. In den vergangenen Jahrzehnten hatten bereits Länder wie Ruanda, Sierra Leone und Sambia ähnliche Reformen umgesetzt. Laut Pater Travis Moyo, Generalsekretär der katholischen Bischofskonferenz von Simbabwe, ist die Abschaffung der Todesstrafe Ausdruck eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels. Es gibt eine Veränderung im Verständnis von Gerechtigkeit, erklärt er. Immer mehr Menschen hätten mittlerweile anerkannt, dass es Alternativen zur Todesstrafe gäbe, die die Würde des Menschen respektieren. Ein entscheidender Faktor für den Wandel sei der Regierungswechsel von 2017 gewesen. Damals wurde der langjährige Präsident Robert Mugabe gestürzt und Emmerson Mnangagwa übernahm die Führung des Landes. Mnangagwa, der während des Unabhängigkeitskriegs in den 1960er Jahren selbst zum Tode verurteilt worden war, galt schon länger als Gegner der Todesstrafe. Bereits 2013 hatte Simbabwe erste Schritte zu einer Abschaffung der Todesstrafe unternommen, indem es in seiner neuen Verfassung Hinrichtungen für Frauen sowie für Menschen unter 21 und über 70 Jahre verbot. Doch erst mit der aktuellen Gesetzesänderung wurde die Todesstrafe endgültig komplett abgeschafft. Pater Moyo sieht in dieser Entscheidung nicht nur einen Fortschritt für Simbabwe, sondern auch eine Signalwirkung für andere afrikanische Länder. Unsere Länder neigen dazu, voneinander zu lernen, betont der Redemptorist. Die Abschaffung der Todesstrafe sei ein wichtiges Zeichen für Menschenrechte und ein Bekenntnis zur Unantastbarkeit des Lebens. Der Priester verwies zudem auf die Gefahr von Justizirrtümern und den Missbrauch der Todesstrafe als politisches Instrument. Bei der Todesstrafe wurden auch Fehler gemacht, unschuldige Menschen hingerichtet, sagt Moyo. Der Weg zu einer gerechteren Gesellschaft liege daher nicht in der Todesstrafe, sondern in der Rehabilitierung von Straftätern. Die größte Herausforderung bestehe nun darin, das Verständnis von Gerechtigkeit weiterzuentwickeln. Das Justizsystem sollte sich auf die Rehabilitierung der Menschen konzentrieren und es Gott überlassen, über das menschliche Leben zu entscheiden, betont Pater Travis Moyo, Generalsekretär der katholischen Bischofskonferenz von Simbabwe, im Interview mit uns. Für Radio Vatikan, Stefanie Stahlhofen.
Das war unser Nachrichtenmagazin Treffpunkt Weltkirche. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich sehr herzlich Stefan von Kempis. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.